Aber dann, wir haben uns kennengelernt, dann lebten wir im Frankenwald und dort kam ich auch zum lebendigen Glauben an Christus, als ich 24 Jahre alt war. Und dann sind wir losgezogen. Meine Frau kam auch zum Glauben in der Zeit und dann sind wir losgezogen in die große, weite Welt. Und jetzt sind wir mittlerweile in Serbien gelandet. Und da sind wir in einer Arbeit, die mit einer Organisation verbunden ist, also schon noch mit Bodenseehof auch verbunden und mit einer Organisation, die heißt Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte international, Coworkers International. Das sind drei verschiedene Organisationen eigentlich unter dem Dach von einer richtigen Oberorganisation oder Überorganisation. Und ihr Ziel ist eigentlich, also Hilfe für Brüder, für den Teil, für den wir arbeiten, ist, die haben immer nur, in Anführungsstrichen, immer nur finanzielle Hilfe geleistet in Indien und sonst wo auf der ganzen Welt, in denen Gemeinde Jesu verfolgt ist und unter großer Not steht und die es eben nicht so haben, wie wir das haben. Und da haben sie ganz viel Anschub, Hilfe geleistet und dann gibt es noch diesen Teil, christliche Fachkräfte international, die senden Fachleute aus. Das sind mehr so Entwicklungshelfer, aber ganz bewusst Menschen, die mit Jesus leben. Da kann man mit eigentlich mit jedem Beruf ausgesandt werden und es werden ganz viele Leute gesucht weltweit. Und es ist wirklich eine super Organisation, extrem seriöse Organisation, sehr, sehr solide. Eine der wenigen Organisationen, die nicht nach Geld fragt, sondern einfach sagt, mit deinen Gaben wollen wir dich aussenden und das Geld, da wird der Herr Jesus dafür sorgen. Also wenn er dich möchte, dann wird Jesus dafür sorgen. Und das ist ganz gewaltig. Also das ist, was man eigentlich sagt, eine Glaubensmission oder Glaubensorganisation. Dass ich nicht frage, das ist ja oftmals bei mir auch so, ne? Ich glaube, aber das Glauben fällt halt besser, wenn das Bankkonto voll ist. Da ist Glauben irgendwie ein bisschen einfacher. Ne? Und wenn eben die Sonne immer scheint, ist Glauben auch einfach. Es ist einfach eine super Sache. Und ich glaube, dass ich heute mein tägliches Brot bekomme, weil ich heute Mittag zum Mittagessen eingeladen werde. Ne? Von daher ist eine super Sache. Aber mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wirklich sagen, ich glaube, dass Jesus für mich sorgt und ich hab's nicht, ich kann jetzt nicht in meinen Kühlschrank gehen. Da ist er, und auch wenn ich hingehen würde und wenn ich einen hätte, da wäre gar nichts drin. Und ich glaube aber, dass Jesus für mich sorgt. Ich glaube, dass Jesus mich durchträgt, auch wenn die größte Katastrophe in mein Leben eingebrochen ist, die ich mir vielleicht vorstellen kann. Und jeder Mensch hat so seine eigenen Katastrophen im Leben. Aber ich glaube, dass er mich durchträgt. Ich glaube, es ist so tief in meinem Herzen. Und es ist gar nicht, weil ich das glaube, sondern weil er diesen Glauben in mir wirkt. Er lässt mich praktisch sich selbst vertrauen. So nenne ich mal Christsein. Dass mich Christus vertrauen lernt. Alles andere ist ein verzweifelter Versuch, religiös zu sein, irgendwas zu machen im Leben, zu managen. Und mit der Organisation eben sind wir unterwegs. Wir waren mit den Leitern mal in Serbien gewesen und Serbien ist so ein weißes Blatt, sagen viele Missionen. Viele sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, warum wir überhaupt keine Leute in das Land senden. Aber es ist auch schwer zu erklären, muss man auch gar nicht erklären. Aber es liegt total am Boden dieses Landes, ein bisschen similar zu Deutschland. Krieg begonnen, Krieg verloren. Ganz, ganz schreckliche Sachen gemacht, extrem schreckliche Sachen gemacht, die man gar nicht erklären kann. Vielleicht ein Bild davon ist, dass ich einen UNO-Soldaten getroffen habe, den habe ich auf einer Hochzeit getroffen, dieses Jahr im Juni. Und der hörte, dass wir nach Serbien gehen. Und er hat mich dann abends angesprochen und war sehr aggressiv gewesen, als er mit mir sprach. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ne? Und dann sagte er zu mir, und dann hat er losgelegt über diese Leute. Ne? Und dann hat er alle Schimpfworte benutzt, die man benutzen kann. Über die Serben, was die alles anrichten. Und der hat dann erzählt, was er gesehen hat als UNO-Soldat. Er war in Sarajevo stationiert. Und er sagte dann aber ganz bewusst, es waren nicht nur die Serben, das waren auch die Kroaten und es waren die Moslems. Das waren ganz extrem schmutzige Sachen. Das kann man gar nicht erzählen. Muss man auch nicht erzählen. Die Leute, die das gemacht haben, die werden gar nicht fertig damit. Die haben das oft nur unter Drogeneinfluss gemacht, genauso wie jetzt IS-Kämpfer oft Drogen bekommen, um solche Gräueltaten anzurichten. Das macht ein normaler Mensch, macht sowas gar nicht. Entweder du bist mit Dämonen besessen, wirklich vom Teufel geritten, im wahrsten Sinne des Wortes, oder von Drogen gelenkt. Ansonsten, wer normal denkt, macht sowas nicht. Das kann man gar nicht machen, wenn man normal denkt. Aber das sind das alles weg, das sind alle Grenzen weg. Und so war es auf dem Balkan auch. Und die Serben waren halt eben dann die, die waren praktisch die Bösen. Das ist immer, es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer. Und sie waren halt plötzlich die Verlierer gewesen. Von diesem Krieg wurden dann ja fast 15 Jahre letztendlich von der westlichen Welt blockiert. Das Land liegt total am Boden. Leute, das liegt total am Boden und es wird nie mehr aufkommen. Leben 7,5 Millionen Menschen in diesem Land, 500.000 davon, also von denen, die registriert sind, sind Romas, also was wir landläufig als Zigeuner nennen. Und wir haben heute Morgen gesprochen beim Frühstück, einige dieser jungen Frauen sind jetzt mittlerweile in Deutschland und prostituieren sich. Die wären nicht da, wenn es keine Nachfrage gäbe. Und viele davon sind im Alter von 12, 13, 14 Jahren. Und die sind da, weil sie keine Hoffnung haben, wisst ihr? Weil die Gier da ist in dieser Welt, weil gierige Menschen da sind. Weil es Interessen gibt, intellektuelle Interessen und Wirtschaftsinteressen, die solche Länder gar nicht hochkommen lassen wollen mehr. Weil es gut ist, wenn wir solche Opfer haben. So läuft die Welt und es ist die Wahrheit. So läuft die Welt, dass Reis eingekauft wird oder Korn eingekauft wird und dann wird eine Plane drüber gelegt und dann wird es vergammeln lassen. Und das ist ja nicht nur in Indien so, das ist ja auch bei uns. Das ist bei uns genauso. Bei uns einfach ein bisschen anders. Wie viele Leute sitzen bei uns in der Nachbarschaft und weinen und sind allein und traurig? Und keiner ist da. Niemand. Weil ich um mich selbst kümmere. Ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich bin auf der Jagd nach dem Leben. Ich bin auf der Jagd nach dem Glück. Ich habe mit meinen eigenen Problemen zu kämpfen. Jetzt soll ich mich auch nur um die kümmern. Es ist eigentlich genau das Gleiche, wisst ihr. Da ist so viel Kostbares einfach verdeckt, so nenne ich das mal. Ich war in den Ländern Indien und Japan und was weiß ich wo. Und ja, das ist so, das ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Und das Schreckliche daran ist, ihr Lieben, das Schreckliche daran ist, dass diese Menschen, die so Schreckliches erleben, wenn die an die Macht kommen, verhalten sie sich genauso, genauso und keinen Deut anders. Das ist das Schreckliche daran. Weil das Problem ist, und es sagte mir eine Roma-Frau in Serbien, die war für Krebs von oben bis unten, die hat 4 kleine Kinder gehabt, wusste, dass sie stirbt. Und diese Frau sagt mir, wir benötigen nicht bessere Lebensumstände. Das ist die Lüge in unserer Welt, ihr Lieben, die Lüge des Westens. Immer besser, immer höher, immer gesünder, immer, immer, immer. Das ist meine Lüge, das ist wirklich so. Und die Frau sagt, nee, das ist nicht, was wir benötigen. Wir benötigen nicht sauberes Wasser, sagt meine Frau, die jeden Tag nur schmutziges Wasser trinkt. Schmutziges Wasser aus dem Fluss der Save. Einer der wahrscheinlich der dreckigsten Flüsse, die es gibt, fließt dann in die Donau in Belgrad. Und wir benötigen auch nicht schöne Häuser, sagte die Frau. All das sind Werte, von denen ich sagen würde, also, das macht das Leben lebenswert. Die Frau sagt, wir benötigen ein verändertes Herz. Das ist, was wir benötigen. Und die hat es verstanden, um was es wirklich geht, ihr Leben. Schaut, wir haben Menschen mit schönen Häusern, sauberes Wasser. Wir haben tolle Straßen, super Autos. Wir können uns jeden Tag mehr als satt essen. Und wir sind gierig und gierig und gierig und gierig. Wir sind froh, wenn ein Aldi da noch aufmacht, können wir noch billiger einkaufen. Was soll es mit der Tante Emma da? Die hört mal auf in den alten Kamellen. Und sehen, wo wir bleiben. Wo können wir noch ein bisschen was rausschlagen? Jetzt hat in Stuttgart wieder Milaneo aufgemacht. 200 Läden, wow. 200 Läden. Das sind die Tempel der Neuzeit in der westlichen Welt. Da gehen wir rein und versuchen uns die Zeit zu vertreiben. Und noch ein Schnäppchen und noch ein Schnäppchen. Und dann nehme ich 2 Plastiktüten mit T-Shirts für je 2 Euro, die ich da drin ergattert habe. Und dann gucke ich mir mal vom Klaus Kleber diese Sache an, ne, und sage mal, das ist echt eine schmierige Welt. Das ist echt eine schmierige Welt. Total vergessen, weil ich ja ehrlich bezahlt habe, ne, dass ohne die Nachfrage, das gar nicht da wäre. Und wir sahen das dann mit diesen armen Menschen dort in Serbien, also arme Menschen insofern nicht materiell arm, darum geht es gar nicht. Also wirklich, das geht mir mittlerweile um, das geht es mir überhaupt nicht mehr, materiell arm. Wir sind alle irgendwie materiell arm im Vergleich zu anderen. Ne? Also wenn ich mich mit anderen vergleiche, denke ich immer, Mensch, kannst du ein bisschen mehr haben. Menschen, die so arm sind, die keinen lebendigen Gott kennen, wisst ihr, keinen lebendigen Gott. Und die haben es in sich auch, dieses Raubtierverhalten. Wenn die erwachsen werden, dann schlagen sie genauso zu. Wenn nicht der Gott da ist, der uns geschaffen hat, der aus der Menschen sagt, kümmert euch doch um die Witwen und Waisen. Und es sagte er ja zu einem Volk, denen konnte er es sagen, weil er sagt, ich bin ja euer Gott, aber ihr kümmert euch nicht mehr um Witwen und Waisen, weil ich nicht mehr euer Gott sein darf. Das ist euer Problem. Deswegen kümmert ihr euch auch nicht. Ihr kümmert euch nur noch um euch. Und ab und zu mal als so ein kleiner Trostpflaster mache ich auch mal was. Weil man muss ja auch mal was machen. Aber ihr lasst mich nicht euer Gott sein. Dann würde die Welt wirklich anders aussehen, sagt der lebendige Gott zum Volk Israel. Dann würde eure Welt anders aussehen, wenn ihr mich euren Gott sein ließet. Und dafür dürfen wir in diesem Land sein, um Menschen zu helfen, diesen lebendigen Gott zu finden. Und das ist das Einzige. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz frei heraus hier vorne. Das ist meine einzige Überzeugung. Das Einzige, was hilft, ist Jesus. Das ist das Einzige, was hilft. Und ich bin dort, ich sagte den Menschen, ich habe vor kurzem einen Mann getroffen aus Gambia, ist ein Muslime in der S-Bahn. Und ich habe mit ihm ein bisschen geredet und dann sagte ich, schauen Sie, ich bin kein Vertreter von irgendeiner Religion. Ich bin auch kein Christ. Ich bin ein Nachfolger von Jesus und deswegen möchte ich Ihnen gerne eine Bibel geben, weil ich glaube, dieses Wort wird Sie verändern. Weil die Menschen haben alle so ein Verständnis, wisst ihr, das ist ein Christ und das ist, der gehört da dazu und da dazu. Und ich mittlerweile sage ich den Leuten, ich bin gar kein Christ, ich bin einfach ein Nachfolger von Jesus. Weil da können die Leute plötzlich was damit anfangen, ein Nachfolger von Jesus. Ist natürlich eine steile Aussage, weil die ja wirklich was damit anfangen können. Die sagen, oh, Jesus war irgendwie anders, oder? Der war nicht gierig. Das war doch so. Der hat keine Frauen ausgenutzt. Das war doch so. Jesus war doch der, der immer sein Wort gehalten hat. Jesus war doch der, der nie jemanden einen Vertrag hat unterschreiben lassen. Werd mein Nachfolger. Jesus war doch der, der nie einen Menschen ausgepresst hat. Das war doch so, oder? Jesus war doch der, der immer alles gegeben hat. Und deswegen ist das schon eine steile Aussage. Merke ich dann auch manchmal, wenn ich das gesagt habe. Hoffentlich hat er nicht zu viel gelesen in der Bibel, dass er weiß, wie Jesus war. Aber das ist, was die Welt wirklich sucht. Egal, ich weiß ja, ich kenne ja niemanden heute Morgen hier, ne? Ein paar Leute schon, aber nicht wirklich kennen. Ich weiß nicht, was jeder Einzelne heute Morgen sucht, wirklich sucht. Ich weiß, auf welche Jagd ich manchmal bin im Leben. Und es holt mich sogar manchmal ein, während ich predige, denke ich, sage mal, was ist denn da drin los? Ne? Jetzt hast du so ein frommes Wort und da drin hast du irgendwie was ganz Unfrommes. Das passt jetzt gar nicht dazu. Gut, dass es nicht an die Wand gebeamt wird, ne? Was da manchmal drin ist. Oder vielleicht wäre es gut, wenn es mal da wäre. Ne? Die Leute, die Worte hören und es sehen, was da drin abläuft. Ne? Oh. Irgendwie wirr. So ist das Leben manchmal. Aber das Gute ist, dass ich mein Leben an Christus festmachen durfte. Besser gesagt noch, dass er sein Leben an mein Leben festgemacht hat. Weil ich könnte gar nicht an ihm festhalten, wisst ihr. Hier vorne steht ein Mensch, der kann nicht an Jesus festhalten. Hier vorne steht ein Mensch, der kann nicht an der Wahrheit festhalten. Nur so lang, wie es gerade so gut läuft. Aber hier vorne steht ein Mensch, der darf bezeugen, dass der die Wahrheit ist, an mir festhält. Christus. Hier vorne steht jemand, der bezeugen kann, dass der mein Herz kennt, wie ich mein Herz überhaupt nicht kenne, trotzdem sein Blut für mich gegeben hat am Kreuz von Golgatha. Und sagt, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe. Und du musst auch nie sagen, Herr Jesus, ich verstehe das gar nicht, weil du wirst es auch nie verstehen. Ich habe auch nicht gebeten, dass du es jemals verstehst. Ich will auch gar nicht, du musst es gar nicht verstehen. Das wird immer ein Geheimnis bleiben. Und Geheimnisse sind eine tolle Sache, wenn es schöne Geheimnisse sind, denen ich dann nachforsche, wisst ihr, um das mal zu entdecken, was ist das eigentlich für ein Geheimnis, dann bin ich auf einer guten Beschäftigung. Dann bin ich gut beschäftigt, wenn ich mich mit diesem Geheimnis auseinandersetze, der Liebe Jesu zu meinem Leben. Der Liebe des lebendigen Gottes. Nicht der Liebe eines Religionsstifters, sondern der Liebe des lebendigen Gottes, der Schöpfer ist des Himmels und der Erden. Und das dürfen wir dort weitergeben in dem Land. Und wir wollen das sehen, dass Romas ihre Ehre zurückgewinnen. Nicht, weil sie plötzlich arbeiten können, zur Schule gehen können, sondern weil sie Ehre vor Gott wiederbekommen haben. Die sind ehrlos. Genauso wie die feinen Nadelstreifenanzugträger ehrlos sind. Ehrlos. Das ist der Mensch ringt nach Ehre. Deswegen gibt es auch diese Visitenkarten, auf denen Dinge draufstehen. Ich weiß man gar nicht mehr, was da eigentlich draufsteht. Ne? Und die werden dann manchmal immer größer, die Visitenkarten, weil da immer mehr draufsteht. Würde auch reichen, wenn nur mein Name draufsteht. Nee, da muss dann schon noch mehr draufstehen. Wer ich wirklich bin, ich das wirklich? Nee, bin ich eigentlich nicht. Ist gut, dass gar nicht draufsteht, wer ich wirklich bin. Ist gut, dass da nicht draufsteht, dass ich einer bin, der sein Wort nicht halten kann. Dass ich einer bin, der irgendwelche komischen Gedanken plötzlich denkt, von denen ich nie nachgedacht hätte. Dass ich einer bin, der heute jubelt und jauchzt und jubiliert und triumphiert und morgen total niedergeschlagen bin und wünschte, ich müsste nie mehr aufstehen. Das muss auf seiner Visitenkarte draufstehen. Das bin ich. Und dich liebe ich. Und ich schreibe mit dir Geschichte. Nicht du schreibst für mich Geschichte, sagt Jesus, sondern ich schreibe mit dir Geschichte. Meine Geschichte. Gottes Geschichte. Und ich verändere Leben. Ich verändere erst deines. Und während wir auf dem Weg sind, Leben zu verändern, dein Leben, werden andere Leben auch mit verändert. Und das möchten wir sehen in diesem Land. Wir arbeiten mit Romas, mit Drogensüchtigen zusammen, mit Serben und mit Roma-Serben und sind einfach gespannt, wie das alles wird. Wer Interesse hat, da liegen draußen ein paar so Sachen aus, immer so ein Werbeblock, ne? Mag ich eigentlich nicht wirklich, aber das lohnt sich, wirklich reinzuschauen. Wer sagt, ich möchte die Organisationen kennenlernen, das ist eine CD, kann man nachlesen. Aber was ich wirklich empfehlen will, ist dieses Buch Explorer, Entdecken. Entdecke die Welt, ist für jeden Tag eine Andacht drin, ist für jeden Tag Bibellese drin, ist eine super Sache, auch für die, die noch nie Bibel gelesen haben. Ne? Fangt an, ist eine super Sache. Es verändert unser Leben, dieses Wort, weil es lebendiger ist. Und da sind so ein Bibelleseplan durchs ganze Jahr, ist eine coole Sache. Und dann jeden Tag eine Andacht und jeden Tag ein kleines Volk, von dem ich noch nie was gehört habe, die da drin beschrieben sind, ganz kurz, nur ganz knapp. Und da kann ich dann nachlesen und auch für diese Menschen beten und weiß plötzlich, was in dieser Welt ein bisschen läuft. Explorer kostet nichts. Ja. Ist kostenlos, aber nicht umsonst, wie so der Spruch immer heißt. Aber das könnt ihr mitnehmen, wenn jemand sagt, ich kenne jemanden, der studiert und der möchte irgendwie ein Auslandspraktikum machen, aber nicht einfach nur ein Auslandspraktikum. Das gibt dann eine Organisation, die heißt Changement. Und die senden ganz bewusst Studenten aus, irgendwo in die Welt, und ganz bewusst in Länder, die mit Christen zusammenarbeiten. Soweit mal, wer noch mehr von uns unbedingt hören würde, könnte hinterher fragen. Aber das ist unser, würde ich sagen, unser Herzschlag. Weil ich mehr und mehr der Überzeugung bin mit meinem eigenen Leben und mit dem Leben der Menschen, die ich treffe, ob arm oder reich. Das Einzige, was einen Sinn macht, ist, dass ich den Sinn meines Lebens finde. Und jeder ist auf der Suche, auf der Hatz nach dem Sinn des Lebens. Und ich bin der Überzeugung, wir sind geschaffen worden von einem lebendigen Gott. Das habe ich bis zu meinem 24. Lebensjahr nicht geglaubt. Ich habe auch gedacht, wir stammen vom Affen ab oder so. Ne? Habe ich mir auch manchmal so verhalten. Und verhalte mich auch heute manchmal noch affig. Ja. Aber hat nichts mit Bananenessen zu tun, ne? Aber versteht es. Oder wie man das eine Frau sagte, eine Drogensüchtige da oben in Detmold vor kurzem, die saß so dort, das war die, die Drogen verkauft hat, ich sah diese Frau und wir wollten eigentlich mit diesen Menschen sprechen. Aber das war so, sind oft so, wisst ihr, es gibt immer unter den Blinden ist der Einäugige immer der König, immer. Und sie war so praktisch der Einäugige, ne, so, und die hat dann noch die Drogen vertickt und eine ganz coole Frau, ganz cool, ne. Die sind ja immer so, denen geht's gut. Also wenn man mal jemanden treffen möchte, denen es wirklich gut geht, dann muss man nur zu so einer Person hingehen. Und einfach mal fragen, wie geht's Ihnen eigentlich? Gut. Weiß gar nicht. Geht's dir schlecht? Mir geht's gut. Und so haben wir ein bisschen mit der Frau gesprochen. Ich dachte, ich stand dann so dort und die war so eiskalt, ne? Und dann irgendwann dachte ich, ja Jesus, jetzt müssen wir irgendwie, ich würde so gern durchdringen zu ihrem Herzen. Weil dann fragte ich sie, glauben Sie an den lebendigen Gott? Oh, hör mal bloß auf, ich glaube an das, was die Wissenschaft sagt und alles Mögliche. Ne? Auch interessant. Und dann irgendwann kam sie und sagt, mein Sohn ist 21 und er hat mich bestohlen. Und dann hat er mich ganz unflätig beschimpft und jetzt ist Schluss mit uns. Seit eineinhalb Jahren spreche ich kein Wort mehr mit denen. Ne? Und das fand ich interessant. Weil plötzlich merkte ich, das ist genau ihr Problem. Die Frau weiß nicht, was Versöhnung ist. Die weiß, was es bedeutet, sich die Birne voll zu knallen, das weiß sie. Und sich das alles wegzuknallen, die Probleme, das weiß sie auch. Aber die kommen ja wieder. Und was mache ich mit dem, was immer wiederkehrt? Und dann sagte ich ihr, schauen Sie, genauso war es mit mir und meiner Mutter, nicht so ganz extrem, wie dieses erzählt hat, aber ich konnte meine Mutter auch nicht vergeben und meine Mutter mir nicht vergeben. Aber als ich an dem Totenbett stand, beziehungsweise letztendlich lag nur noch der Leichnam dort, und dann sagte ich so für mich, ne, ich habe nicht mit meiner Mutter geredet, aber ich habe das einfach so gesagt, Mutter, das ist eine coole Sache, dass wir noch alles ausgeredet haben. Dass wir alles geklärt hatten noch vorher. Und das sagte ich der Frau. Und ich, wissen Sie warum? Ich konnte das sagen, weil ich den Gott kennengelernt habe, der mich mit sich selbst versöhnt hat. Also er hat mich mit ihm versöhnt, nicht ich mich mit ihm. In Christus. Und plötzlich war die Frau total anders. Weil das war, was sie eigentlich gesucht hat. Versöhnung. 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 Und es war so gewaltig. Ja, letztendlich der Mensch wieder zu werden, als der ich eigentlich geschaffen wurde, als der ich gedacht wurde vom lebendigen Gott. Ein Mensch, der bewohnt ist vom lebendigen Gott. Das war der erste Mensch, Adam und Eva. Kann man auch drüber, ja, die Wissenschaft hat bewiesen. Was hat sie denn bewiesen, die Wissenschaft? Ne? Das wär sehr interessant, mal zu hören. Was hat sie denn wirklich bewiesen, die Wissenschaft? Also in dieser Frage. Nichts. Nichts. Die beweisen nur mehr, dass sie noch weniger beweisen können. Da spreche ich jetzt nicht über Elektrotechnik und auch nicht über die Erfindung von Stiften. Ja, versteht man nicht verkehrt. Ne? Ihr wisst, wo ich hin will. Ne? Aber da geht es darum, um den Menschen. Um den Mensch. Was hat sie denn bewiesen? Nichts. Zero hat sie bewiesen. Je mehr wir versuchen zu beweisen, desto weniger wissen wir. Wir wissen nur, dass der Mensch sich verhält wie ein Raubtier. Wir wissen nur, dass der Mensch sich verhält, wie man sich eigentlich gar nicht verhalten sollte. Müsste in dieser Welt, ich kaufe Reis und verstecke diesen Reis und lasse den vergammeln. So wissen wir das, dass der Mensch sich so verhält. Und dass selbst die größte Schulbildung den Menschen nicht verändert, nichts. Das wissen wir. Und dass es immer schlimmer wird, das wissen wir auch. Davon sind wir Zeugen dieser Welt. Und ich bin der festen Überzeugung, weil der Mensch eben nicht mehr seine Bestimmung lebt. Und seine Bestimmung war, ein Vertreter des lebendigen Gottes auf diesem Planeten zu sein. Er sagt, herrscht über diese Erde, aber nicht herrschen in dem Wort, wie wir es verstehen, herrschen, peitscht sie mal richtig an, ne? Treibt das Beste aus denen raus, damit sie noch mehr Leistung bringen. Herrscht, das heißt pflegt, sorgt, umsorgt die Schöpfung. Dafür habe ich euch eigentlich eingesetzt. Dass das Ebenbild Gottes lebt in dieser Welt. Dann kam der Sündenfall in der Bibel ganz am Anfang und die Herrlichkeit Gottes ging. Deswegen muss auch keiner im Spiegel schauen und sagen, wenn du mal sehen willst, wie Gott aussieht, brauchst du nur im Spiegel schauen. Das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich sehen möchte, wie Gott aussieht, muss ich Jesus anschauen. Jesus. Jesus. Er hat diese Herrlichkeit zurückgebracht in diese Welt. Und durch Christus will Gott uns das zurückschenken. Wisst ihr, zurückschenken. Gottgemäß zu leben. Und das ist ein Geschenk, weil es eine Befreiung ist. Und ich lese uns ein paar Verse vor aus dem Leben von einem Mann, der diese Befreiung so erfahren hat. Leben aus dem, vom Apostel Paulus. Und er schrieb, dieser Apostel Paulus, und sagt im Philipperbrief Kapitel 3, was mir Gewinn war im Leben. Und er beschreibt es so sein voriges Leben, bevor Jesus kennenlernte, und sagt, boah, ich war ein Hebräer von Hebräern, Benjaminiter, und ich war richtig fromm und ich habe alles gehalten. Und das war so mein Stolz und das war der Sinn meines Lebens. Dass ich so meine Religiosität auch pflege. Es gibt auch Menschen, die machen das gerne. Kann auch sinnvoll sein, wisst ihr. Aber ich habe nichts davon. Wie die Frauen, die mir jetzt vor kurzem trafen, auf dem Kreuzberg dabei in der Rhön. Es war interessant, ich war da noch nie gewesen. Es saßen dort und kamen zwei ältere Frauen. Wir haben ein bisschen mit ihnen gesprochen. Und dann sagten sie, ja, wir haben früher auch Wallfahrten mitgemacht. Und dann fragte ich die Frau, was macht man denn so mit, jetzt auf so einer Wallfahrt? Weil ich es nicht wusste, ich wusste es halt nicht. Und dann hat sie mir das erklärt und sagt, man singt und dann betet man halt. Ne? So, wir beten halt so. Und dann habe ich gefragt, was betet man denn halt so? Na, und dann sagt sie, na, so, da bete ich halt für mich und bete halt für die anderen. Na, und für die Kinder und das halt gut ist. Und dann fragte ich die Frau, glauben Sie eigentlich, dass es einen lebendigen Gott gibt? Und dann sagt die Frau zu mir, das kann man ja nicht wissen. 80 Jahre alt. Wisst ihr, aber die Frau dachte, wenn's soll es den wirklich geben, dann kann ich wenigstens sagen, da bin ich ein paar Mal mitgelaufen. Und ich mache das nicht schlecht. Ich mache es nicht schlecht, wisst ihr, mir tut es im Herzen weh, weil ich glaube auch, dass da Menschen mitlaufen, die es wirklich ernst meinen. Glaube ich, hundertprozentig. Also ich glaube das. Aber das zu sehen, dass Menschen ihr Leben lang, wisst ihr Leben lang, und dann sagen die, naja, ich kann ja wenigstens sagen, also sollte es wirklich so sein, was sie sagen, dann kann ich sagen, da bin ich schon mal mitgelaufen. Da war ich auch mal dabei. Okay, und ich bin die ganze Strecke gelaufen, so lang wie ich konnte, und dann war ich halt 80, dann ging es nicht mehr so, und dann, schade. Und so war der Paulus, kann man sich ein bisschen vorstellen. Ich bin da immer mitgelaufen, ich war da immer dabei. Und dann plötzlich begegnet ihn Jesus. Und dann stellte Paulus fest, Mensch, um das ging es doch gar nicht. Dass ich da immer mitgelaufen bin. Dass ich da immer dabei war. Ums Einzige, um das es geht, ist, dass ich meinen Wert im lebendigen Gott entdecke. Und so viel bin ich ihm wert, dass dieser Gott Mensch wird. Mir begegnet. Und am Kreuz von Golgatha für meine Gottverlorenheit bezahlt. Wir sprechen manchmal davon so, wir sind so Gott verlassen. Wir sind nicht Gott verlassen, wir Menschen. Die Welt ist nicht Gott verlassen. Die Menschheit hat Gott vergessen. Die ist nicht von Gott verlassen. Sie hat Gott vergessen. Wir haben total vergessen, für was sind wir eigentlich da. Und der Paulus merkte das. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, naja, was mir jeder gesagt hat, das mache ich halt auch. Das finde ich interessant. Und da kann man alles Mögliche reinstecken. Ne? Aber bei ihm war es halt, er versuchte, einen richtig guten Weg zu gehen. Und so wurde er erzogen, so hat er gelebt. Und dann plötzlich so zu dieser steilen Sache dann, dass er sagte, diese Menschen, die diesen Jesus nachfolgen, boah, die radiere ich alle aus. Die regen mich alle auf. Weil die sagen plötzlich zu diesem Gott, dem ich mich nicht mal nahen traue, sagen die plötzlich, Vater. Und die sagen das mit so einer Liebe, mit so einer Gewissheit. Und die sagen, ihre Schuld ist vergeben. Es regt mich auf. Warum regt es mich auf? Weil er ist, wenn das stimmt, was die sagen, ist ja alles sinnlos, was ich mache. Das ist ja alles sinnlos. Und dann plötzlich lernt er Jesus kennen und er merkt, es ist ja wirklich alles sinnlos gewesen. Es ist zwar nicht schlecht, aber es war sinnlos. Auf dem Weg, irgendwie Gott zufriedenzustellen. Nicht schlecht, aber sinnlos. Und dann beschreibt er das, wie das war, als er Jesus kennenlernte. Und das ist das Gewaltige. Und er sagt dann, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Nicht noch mehr Weisheit, nicht noch mehr Erkenntnis, nicht noch mehr wissenschaftliche Neuigkeiten, Christus. Christus. Weil das ist dieses Geheimnis, das ich all mein Leben lang gesucht habe. Weil dieser Christus gibt mir Wert. Dieser Christus lässt mich ein Menschen werden, der einfach liebt. Kann ich gar nicht erklären. Dieser Christus lässt mich Wege gehen, von denen andere sagen, ganz schön gewagt. Sagen auch manche Menschen über unser Leben, okay, ich werde jetzt, so Gott will, werde ich 50 dieses Jahr. Ne? Ich weiß, sieht man mir nicht an, ne? Aber ja. Ist halt so, ja, ich weiß schon, dass man es da anzieht. Ich weiß, meine Frau, die weiß genau, dass man es mir anzieht. Aber ich wollte euch nur ein bisschen aufwecken. Aber jetzt sagen manche, und das habe ich mir schon selber gesagt, was machst du da jetzt eigentlich? Jetzt bist du in Serbien, hast alles aufgegeben. Wir haben ein Bombenleben da unten am Bodensee. Überhaupt keinen Grund zum Aufgeben. Was, das habe ich von Manfred nicht gehört, aber was wir wirklich für ein Team dort haben, Menschen, Leute, Menschen, Mitarbeiter, das sind keine Mitarbeiter, das sind alles Freunde. Jeder Einzelne. Und die lieben sich. Und die arbeiten einfach zur Freude von anderen, das sagen die. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, weil wir den anderen Gutes tun wollen. Wir wollen, dass zerbrochene Familien zu uns kommen können und hier aufdanken, leben. Wir wollen, dass Menschen kommen können, die einfach hier sind, wie eine Frau, die bei uns mal war. Die hat ein mongolisches Kindlein geboren und ihr Mann hat sie deswegen verlassen. Und dann, als sie verlassen wurde, ging sie zum Arzt, weil sie immer Schwindel hatte und hat einen unheilbaren Gehirntumor. Und die kam dann mal zum Bodenseehof und lebte da mit für eine Zeit lang, ne, und hat geweint und hat gekämpft, aber war in dieser Zeit und hat plötzlich durch diese Mitarbeiter Liebe erfangen. Einfach Liebe. Bei uns war eine Pfarrerin, die kam aus Hamburg, da oben, Nordelbien. Tut mir leid, dass ich es sagen muss. Ich weiß nicht, wie jetzt jeder gelagert ist. Ne? Aber da ist die Kirche, die evangelische Kirche, ist Wilder Westen. Also da ist es schlimm überhaupt, dass da noch evangelisch draufsteht. Die war noch zur Zeit da, als die Bischöfin gab, die sagte, das Blut von Jesus, das ist das Menstruationsblut der Frau. Solche Schweinereien. Und ich sage das so, wie ich es empfinde, und es ist eine Schweinerei. Und da war die Pfarrerin da oben, diese Frau, total kaputtes Leben, Ehe kaputt, ganzes Leben kaputt. Und dann hat sie sich irgendwann versetzen lassen, kam zu uns zum Bodenseehof mit einer Gruppe von jungen Menschen, weil sie nicht wusste, wohin. Und dann war sie da gewesen und dann wollte sie am Anfang ein bisschen diskutieren mit mir und ich sagte, wissen Sie, ich lasse in Ihrer Kirche predigen, was Sie wollen und Sie lassen mich hier predigen, was ich für richtig halte. Das ist ganz einfach. Am Sonntag, als diese Frau ging, hat sie geweint in ihrem Bus, in dem sie saß und sagte, ich habe noch nie so viel Liebe empfangen wie hier an diesem Platz. Und das will ich, wisst ihr, weil Christus es will. Ich will es ja eigentlich gar nicht, ich will mit dir streiten, aber Jesus nicht. Steht da? Ich will ihr ja sagen, ich habe Recht. Aber Christus will sich hier offenbaren. Und will ich sagen, schau mal, mein kleines, geliebtes Menschenkind. Weißt du, warum du so unendlich kämpfst? Weißt du, warum? Weil du keinen Wert hast. Du hast keinen Wert. Du bist nur das, was auf deiner Visitenkarte draufsteht. Und du bist nur das, was du leisten kannst. Und nächste Woche kannst du es nicht mehr leisten. Und du wirst es feststellen. Entweder wirst du rausgeschmissen aus deinem Betrieb oder dein Mann verlässt dich oder deine Frau verlässt dich. Und so fühlst du dich dann, das bin ich wert oder eben nicht wert. Aber dafür habe ich dich nicht geschaffen. Und deswegen musst du auch nicht um deinen Wert kämpfen. Ich habe mich abgekämpft, um dir einen Wert zurückzugeben. Gottes Ebenbildlichkeit. Das ist das Leben in Christus. Und das wollen wir am Bodenseehof. Und das wird das ganze Team. Und das ist das Schönste, was es gibt. Wenn man mit solchen Menschen unterwegs sein darf. Es sind immer noch Menschen. Die haben immer noch Schnupfen. Die haben immer noch Ängste. Immer noch Tränen. Immer noch, das Geld reicht nicht. Wisst ihr, es ist so, wie Leben ist, wie es Leben ist. Aber Christus regiert. Und das hat der Paulus auch erlebt und sagt, Leute, das, was ich dachte, das wäre mir Gewinn, alles um Christi Willen, für nichts erachtet, weil ich Christus gar nicht kannte. Und plötzlich gingen mir die Augen auf für wahren Reichtum, dass ich den lebendigen Gott kennenlernen darf in Christus. Das ist wahrer Reichtum. Und dann sagten Leute auch zu uns, wisst ihr, Mensch, was ihr da macht, das ist echt ein Wagnis, dass ihr vom Bodenseehof weggeht. Ne? Und wisst ihr, mir ist das, erst habe ich mich auch geehrt gefühlt, das ist echt super. Ne? Also wir können echt stolz sein, dass ich heute hier bin. Das ist echt ein Ding, ne? Also so ein echter Held. Und wer nachher mir mal die Hand schütteln will, der darf das. Okay? So kam ich mir dann echt ein bisschen vor, als die Leute das so sagten. Ne? Das ist so, wie mir das so sagen, so Honig ums Maul schmieren. Ne? Aber das ist halt ein harter fränkischer Ausdruck. Aber ist ja auch die Wahrheit. Und dann plötzlich merkte ich, das stimmt ja. Ne? Und plötzlich merkte ich, nee, das stimmt überhaupt nicht, Heinz. Das stimmt ja gar nicht. Du gehst ja gar kein Wagnis ein. Wisst ihr, was das größte Wagnis ist? Die sind wirklich wagemutig, die ihr Leben nicht in die Hand des lebendigen Gottes legen. Die sind wirklich wagemutig. Aber das ist das Normale, dass mein Leben in der Hand von Jesus liegt und er mein Leben einfach lenkt. Weil es ja sein Leben ist, dazu hat er es doch geschaffen, das ist doch nicht wagemutig. Es ist doch nicht wagemutig, wenn ich mich auf den verlassen darf, der sein Leben für mein Leben gegeben hat. Es ist doch nicht wagemutig. Es ist doch nicht wagemutig, wenn mein Leben plötzlich zu dem wird, wozu es wirklich geschaffen wurde. Von Jesus angetrieben zu sein, in diese Welt zu leben. Egal wo. Das ist doch nicht wagemutig, wenn ich mich auf den verlassen darf, der sagt, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, Heinz Spindler, dann wirst du alles bekommen, was du nötig hast zum Leben. Du wirst dann alles bekommen, was du willst. Das steht nicht dort. Das enttäuscht dich dann manchmal. Ja, weil ich habe mir eigentlich gedacht, wenn ich da schon unterwegs bin mit dir, ne, dann was ich mir da alles vorstelle. Ne? Aber du bekommst, was du zum Leben nötig hast. Du bekommst es wirklich. Solange ich will, dass du bist auf diesem Planeten, solange werde ich dafür sorgen, dass du hier bleiben kannst. Und solange du diese Kraft benötigst, in dieser Welt zu leben, solange werde ich dir diese Kraft sein, in dieser Welt zu leben. Bin ich. Das ist doch keine Wahrheit, das ist nichts Wagemutiges. Das ist doch das Normale. Dafür ist der Mensch geschaffen. Und das bringt Christus zurück. Und das hat der Paulus plötzlich erkannt und sagt, Leute, deswegen kann ich sagen, das, wozu die anderen sagten, wow, der Paulus, ne, das ist ein echter Kracher, das ist eine Granate in Gottes Garten. Ne? Das ist einer, was der alles weiß und wie der freudig drauf ist und wie. Sagt der Paulus, Leute, das war alles nichts. Weil vorher habe ich mich angestrengt, im Leben wert zu sein. Und plötzlich, als ich Jesus kennenlernen durfte, stellte ich fest, dass das, was ich eigentlich sein wollte, das ist ja er. Und er gibt mir einen Wert, den mir keiner mehr nehmen kann. Ob ich jemals schreiben und lesen lerne im Leben. Ich bin wertvoll in den Augen des Schöpfers von Himmel und Erde. Ob ich jemals alle meine Versprechen einhalten kann. Ich bin wertvoll in den Augen des Schöpfers von Himmel und Erde. Und er stellte fest, der Paulus, aus dem heraus, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Im Verhältnis zu Jesus, im Verhältnis zu der Schönheit in Christus, im Verhältnis zu dieser Sicherheit in Christus, im Leben mit Jesus, ist selbst der wunderschöne Ort am Bodenseehof nur im Verhältnis zu dem, ganz fast aggressiv ausgedrückt, Dreck. Nichts. Im Verhältnis zu dem, was du in mir hast, Heinz, ist es nichts. Nichts. Im Verhältnis zu dem, was du in mir haben kannst, ist all dein Ruhm nichts. Ist all dein Geld nichts. All deine Erkenntnis nichts. Im Verhältnis zu meiner Schönheit, also nicht zu meiner, ne, sondern im Verhältnis zur Schönheit Jesu, ist deine Schönheit nichts. Es ist manchmal vielleicht nur ein bisschen Makulatur. Einfach nur ein bisschen Makulatur. Als wir vorhin gesungen haben, da lege ich meine Masken ab. Ich denke manchmal, wenn wir diese Lieder singen, meine Herren, ich lege meine Masken ab. Und ich kann sie ablegen, wirklich. Wenn mir Christus wirklich begegnet, kann ich diese Maske ablegen. Da darf ich endlich der sein, der ich wirklich bin. Und es ist die Not der allermeisten Menschen, auch Not von Menschen, die heute Morgen hier sind, dass du nicht sein kannst, wer du wirklich bist. Und du bist es trotzdem. Aber in Christus, wisst ihr, muss ich nicht einen Traum nachjagen, eine Vision, irgendwelchen Ideen, sondern in Christus habe ich plötzlich meinen Wert gefunden. Und das, von dem spricht der Apostel Paulus. Und deswegen nenne ich das, lass mir das Ziel vor Augen halten, wohin lebe ich denn eigentlich? Auf was leben wir denn zu, ihr Lieben? Und hier geht es darum, dass der Apostel Paulus sagt, wir sind doch für ein viel größeres Ziel geschaffen, als in dieser Welt unseren Namen zu schaffen, dass irgendwann vielleicht ein Monument gebaut wird. Der netteste Mensch, der schönste Mensch, der muskelreichste Mensch, der braun gebrandetste Mensch und der Mensch, der am cleversten ist und was weiß ich was für Menschen. Dafür, was soll das? Ich bin dafür was Größeres geschaffen, nämlich in der Gegenwart des Vaters im Himmel zu leben. Und da auch wieder anzukommen, wo ich einst herkam. Aus seiner Welt letztendlich. Er hat mich doch geschaffen, damit ich zu ihm zurückkomme. Und dass sein Reich in mir Raum gewinnt, das Reich Gottes, das sich umsorgt um Witwen und Waisen, wisst ihr? Aber nicht, weil wir müssen uns jetzt mal um Witwen und Waisen kümmern. Und das schreiben wir auch unten dann raun ans Pickerhaus. Pickerhaus kümmert sich diese Woche um Witwen und Waisen. Ja, weil dann die Forchheimer Anzeige kommt oder wie das Blättler immer heißt. Und die machen dann ein Foto und dann stehen alle Mitarbeiter vom Pickerhaus unten und machen so, ne? Wir kümmern uns um Witwen und Waisen. Und dann gibt man noch so einen großen Scheck. Ne? Die sind so groß, die Schecks in der Zeitung immer, kennt ihr ja. Ne? Und dann steht 500 Euro drauf. Ja, dann denke ich, naja, da können noch 500.000 Euro, so groß ist der, kann auch draufstehen. Ne? Aber wir lachen natürlich und haben uns auch vorher nochmal schick gemacht, weil sonst gehe ich gar nicht aufs Foto drauf. Das ist nicht die Liebe, von der Gott spricht. Ist einfach diese gebende Liebe. Diese Liebe, die gar nicht anders kann. Die kann gar nicht anders. Und diese Liebe, von der Jesus spricht, ist diese Liebe, die das nicht benötigt, dass da ein Scheck, das mit mir abgeblendet in der Zeitung steht. Überhaupt nicht. Weil das Normale ist, wisst ihr, das ist das normale Verhalten Gottes gegenüber seiner gefallenen Schöpfung, zu lieben. Und was wir daraus machen, ist eben, das ist ja abnormal, was die machen. Ne? Wow, die kümmern sich darum. Das ist das Normale. Und so weit seid ihr schon vom Normalen entfernt, dass euch das Normale plötzlich zum Wunder wird. Da merkt ihr, wie weit ihr vom Normalen weg seid. Und letztendlich, da merkt ihr, wie weit ihr von mir weg seid, vom lebendigen Gott. Und von dem lebte auch der Paulus. Und plötzlich sagt der Mensch, was habe ich eigentlich gelebt? Was habe ich eigentlich gelebt? Und jetzt erkenne ich das in Christus und er sagt, was ich will, ist, in ihm erfunden zu werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Hey, ich habe 500 € für Witwen und Waisen gespendet. Ich war auf der Wallfahrt gewesen. Ja? Ich mache mich da nicht lustig, verstehe das nicht verkehrt. Aber um das in den Begriff zu bringen, in die Begrifflichkeit, und es wird doch dann auch was sein, oder? Na, jeder muss doch was Gutes machen und da kann man doch mal was Gutes machen. Und ich treffe jede Menge Leute, die mir diese Antwort geben. Also glauben durch nichts, aber man weiß ja nie. Ist doch schade. Und wisst ihr, selbst diese guten Taten kommen von Gott, von dem Geber alles Guten. Das Problem ist nur, dass ich ihnen nicht die Ehre gebe dafür, weil ich auch noch denke, das schreibe ich mir auch noch auf meine Karte. Aber kein Mensch würde was Gutes geben, wenn es keinen guten Gott gäbe. Ist meine hundertprozentige Überzeugung. Kein Mensch würde irgendwas Gutes tun, wenn es keinen guten Gott geben würde. Das Problem ist nur, wir schreiben es uns auf unsere eigene Karte. Ne? Ich kann doch selbst Gutes tun. Nee, du würdest gar nicht Gutes tun. Und er sagt, es ist die Gerechtigkeit Gottes. Und diese Gerechtigkeit, sagt er, ist ein Wort, es ist sehr interessant, und zwar steht es, dass es moralisch angemessen ist, was ich mache. Und dem geltenden Recht und den allgemeinen Wertmaßstäben Gottes gegenüber entspricht. Das ist Gerechtigkeit. Dass, was ich tue, übereinstimmend ist mit seiner objektiven Rechtsnorm, weil meine Rechtsnorm ist nur subjektiv. Er ist objektiv, der lebendige Gott. Und es bedeutet, dass die Gerechtigkeit eigentlich bedeutet, dass die Bundestreue Gottes, Gott praktisch, der gehorsam ist, wenn man so möchte, dem Menschen gegenüber. Und sagt, ich rette dich. Ich rette dich. Du bist verloren, aber ich komme als Mensch und ich rette dich. Ich halte meinen Bund mit meinen Menschen. Und dass ich in diese Gegenwart dann Leben bringe. Und dass diese Gerechtigkeit dann letztendlich das zum Ausdruck bringt, diese innere Einstellung, die zur äußeren Handlung führt, dass ich eigentlich gar nicht anders kann, wisst ihr. Ich kann gar nicht anders. Das, was wir machen, ist nichts Besonderes. Dass wir nach Serbien gehen, dass wir uns um Romas kümmern. Dass wir mit Drogensüchtigen arbeiten, das ist nichts Besonderes, wirklich nicht. Ist es echt nicht. Das ist nur das Leben von Christus, weil er das will. Er will das. Er will so einem armen Roma-Mädchen einen Wert zurückgeben. Er will so einem Drogensüchtigen seinen Wert zurückgeben. Das will er. Er will Menschen, die so zerschlagen sind, trösten. Ich will am Bodensee sitzen, ehrlich. Aber Jesus will unter diesen Menschen sein. Und letztendlich bin es nicht ich, das ist das Leben von Christus, das uns antreibt. Und von dem spricht der Apostel Paulus. Es treibt dich an, sagt er. Und es treibt mich an. Weil ich ihn erkennen will und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Mit anderen Worten, wenn ich an mir selbst festhalte, wird Jesus Christus sagen, wer sein Leben liebt, wird alles verlieren. Ziele nur auf diese Welt, sagte jemand mal, und es sagte, und du wirst diese Welt verlieren und du wirst die jenseitige Welt verlieren. Ziele auf die jenseitige Welt, aus der du einst gekommen bist, und du wirst diese Welt dazu gewinnen. Du wirst einen Wert dazu gewinnen zum Leben. Und es ist die Wahrheit. Und von der Wahrheit spricht der Apostel Paulus. Weil das ist mein Ziel, zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Das ist alles, was ich will. Ich will mit anderen Worten nur in der Gegenwart von Jesus sein. Das ist alles, was ich möchte. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Das ist alles, was ich will. Und ich bin noch nicht vollendet, sagt er. Aber ich jage danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und das Wort, das er hier benutzt, ist aus dem griechischen Text, und ich möchte die Leute auch ein bisschen beeindrucken, ne, dass ich auch mal was gelernt habe. Und aus dem griechischen Text ist es einfach dieses Bild, das er nimmt von dem römischen Soldaten, von dem Bogenschützen, der diesen Bogen spannt. Und wenn der abgeschossen ist, dann hält nichts mehr auf. Der fliegt und fliegt und fliegt. Und die römischen Bogenschützen waren gute Bogenschützen, die haben allermeistens getroffen. Und er sagt, wenn ich einmal aufgezogen bin und abgeschossen bin, dann hält mich nichts mehr auf. Wisst ihr nichts? Meine Vergangenheit hält mich nicht auf, die uns manchmal festbinden will. Wer bist denn du? Also jetzt willst du wohl besser sein als wir oder was? Denk mal drüber nach, gell, wie du vor 20 Jahren noch warst. Vor kurzem war ich auf einem Männer-Dämmer shoppen und da war ein ehemaliger Vorgesetzter von mir, von der Bundeswehr. Der war bei dem Abend. Und er sagte, Heinz, ich war jetzt schon dreimal bei einer Predigt von dir. Es zieht mich immer wieder hin. Und der Mann war an den Abend da und ich habe dann über mein Leben gesprochen. Ich war das war ein Sportheim. Früher war es eine Umkleidekabine dort. Ne? Und da haben wir ordentlich aufgegossen. Und es war so ein Raum, grau in grau. So ekelhafte Fliesen. Und ihr kennt sowas vielleicht. Ne? Und dann sagte ich, und jetzt ist der Raum richtig schön, also echt super angemalt. Ne? Heute haben wir ja ein bisschen Sinn für Farben, wir gehen auf Farbenberatung, damit wir auch irgendwie uns einigermaßen wohlfühlen in dieser Welt. Ne? Ist nichts Schlimmes, denke ich jetzt mal, aber ist ja nicht schlecht, wenn man so Berater hat, dass Sachen auch zusammenpassen. Ne? Und dann stehe ich in den Raum und sage, Leute, schaut, so war mein Leben. Früher grau und grau, war ekelhafte Fliesen an der Wand. Ne? Die waren leicht sauber zu machen. Und jetzt so schöne Farben, warme Farben, habe ich mal sagen lassen, ne? Von meiner Frau mal. Und ich könnte mit dem Ausdruck gar nichts anfangen, aber finde ich auch schön. Also ich merke auch, das tut mir gut. Es ist nichts, dass es mir nicht gut tut. Und dann bin ich da drin und dann sagte ich den Leuten, das schaut, und so war mein Leben vorher so. Also ich habe es so gesagt, tote Hose. Und jetzt so bunt durch Christus. Und dann sitzt der drin und sagt so, ich kann das bezeugen, ich habe den damals kennengelernt bei der Bundeswehr. Ja, ja, genau. Oh Mann, ey. Aber es fand ich gewaltig. Es fand ich gewaltig. Es hat mich echt bewegt. Da sitzt jemand drin, der kannte mich von damals. Und das Einzige, was ich damals war, war ein Mensch, der verzweifelt versucht hat, irgendwie ein bisschen Ehre in dieser Welt zu bekommen. Irgendwie ein bisschen die Klappe aufzureißen, damit er vorne dran steht. Irgendwie die anderen ein bisschen runter zu buddern. Irgendwie ein bisschen Macht auszuüben. Irgendwie auch mal was zu sagen zu haben. Irgendwie auch mal gehört zu werden. Und der konnte sagen, das kann ich bezeugen, so war der. Und der konnte an dem Abend auch bezeugen, ich kann das bezeugen, dass der jetzt anders ist. War gewaltig. Und wisst ihr, dieses auf das Ziel zugejagt, von dem spricht der Paulus, lass mir das Ziel vor Augen stehen. Und wenn ich das Ziel nicht vor Augen habe, ihr Lieben, dann verschwindet es wieder. Ist da aus dem Fokus. Echt. Und ich muss mich immer selber wieder zurückholen lassen von Jesus. Das ist dein Ziel, Heinz. Die himmlische Berufung. Das ist dein Ziel. Dein Ziel ist nicht, hier auf Erden Ehre zu sammeln. Das ist nicht dein Ziel. Dein Ziel ist nicht, hier auf Erden the most famous person in the world zu werden, also die meist bekannte Person. Obwohl du es gerne sein wolltest. Ich wollte es echt gern. Ehrlich. Ich möchte erfolgreich sein. Ich will, ich will, ich will. Dein Ziel ist eine himmlische Berufung, Heinz. Und wie du auch immer heißen magst heute Morgen. Das ist eigentlich dein Ziel. Und weißt du, warum dein Leben sinnlos ist? Weil du diese Berufung nicht lebst. Deswegen ist sein Leben sinnlos. Und manche können das Leben gar nicht leben, weil sie das Leben nicht haben in Christus, wisst ihr? Von dem spricht ja der Paulus. Ich hatte es ja vorher gar nicht. Ohne Jesus hatte ich das doch gar nicht. Aber jetzt in Jesus habe ich das. Und manche haben Jesus und leben es trotzdem nicht, weil wir Jesus nicht mehr leben lassen, wisst ihr? weil wir Jesus nicht leben lassen. Und einfach sagen müssen, ja, Jesus, nimm du wieder das Steuerrad in die Hand. Nimmst du wieder in die Hand. Nimm das Gaspedal meines Lebens wieder unter deinen rechten Fuß. Löst du die Handbremse. Alles, was ich sagen kann, ich habe Angst davor, ehrlich. Angst ist vielleicht zu viel gesagt, aber Furcht vor dem Ungewissen. Aber so habe ich dich doch nicht kennengelernt, Herr Jesus. Ich habe dich kennengelernt als jemand, der mich befreit von der Furcht vor dem Leben. Der mich befreit aus der Furcht vor dem Tod. Der mich befreit aus der Furcht vor dem ewigen Gericht. So habe ich dich doch kennengelernt. Ich habe dich kennengelernt als einen treuen, guten Hirten. Ich habe dich kennengelernt als den, der sagt, ich gebe dir Ewigkeit in dein Herz und ich lasse dich auf ein großes Ziel zu leben. Himmlische Berufung. Bei mir eines Tages zu sein. In meiner Schönheit. Und solange du noch auf diesem Planeten bist, dass du meine Schönheit in diese Welt hinausträgst, wo du auch immer bist, dann musst du nicht nach Serbien gehen. Das machst du an deinem Platz, an dem du bist, in deiner kleinen Familie, mit deinen kleinen Kindern. Mit deinem Mann, deiner Frau, wenn ihr euch schon wieder streitet, wie wir das auch manchmal machen. Aber wir machen es nur aus Übungszwecken. Damit wir anderen sagen können, dann, wie es wirklich richtig geht. Nee. Wisst ihr, dass wir auch Tisch gegenüber sitzen und der eine oder andere nicht mehr anschaut? Ach, denke ich dann manchmal, Heinz, was bist du dumm? Auf Fränkisch, was bist du blöd? Sagt man eigentlich nicht so, ne? Aber ich sag's halt mal. Und ich habe mir vorgenommen in Serbien, bis zum Schluss wisst ihr, in dem, wohin lebe ich denn? Da saß ich morgens auch so an meinem Tisch und habe gelesen. Und irgendwann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich möchte mich nicht mehr ärgern. Ich will das nicht mehr. Weißt du, warum ich mich ärgere, Jesus? Ich ärgere, und er weiß es natürlich, ich muss ihn gar nicht fragen, aber ich frage trotzdem, können wir so reden, ne? Ich ärgere mich, weil ich nie das bekomme, was ich will. Deswegen. Ich ärgere mich, weil ich immer übersehen werde. Ich ärgere mich, weil meine Frau nicht meine Erwartungen erfüllt, also meine Erwartungen. Dabei habe ich ganz vergessen, es geht ja gar nicht mehr um meine Erwartungen, es geht ja eigentlich nur um dich. Ich ärgere mich, weil eigentlich das Grund ist, weil ich dich nicht im Zentrum habe, Jesus. Deswegen ärgere ich mich. Wenn du im Zentrum wärst, könnte ich eigentlich nur sagen, preis den Herrn. Dass du jemanden wie mich, der so verloren ist, erlöst hast durch dein Blut. Und jemanden, der nur irgendwelchen weltlichen Zielen nachjagen würde, himmlische Berufung gegeben hast. Preis den Herrn. Lass mir dieses Ziel vor Augen halten, Jesus, und nimm es nicht weg. Und wenn es verdeckt ist, reiß es wieder ins Licht. Amen. Ich bete. Ich möchte noch gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Leben, ich danke dir für dein Blut, ich danke dir für deine Liebe zu dieser Welt, zu mir. Und ich danke dir, dass du uns Menschen werden lässt, sein lässt auch, Herr, wozu du uns eigentlich wirklich geschaffen hast. Nicht, um ein bisschen in dieser Welt zurechtzufinden und ein bisschen sich durchzuschummeln und durchzukämpfen und durchzuringen durch dieses bisschen Leben, Herr. Was ist dieses Leben schon? Vielleicht 80 Jahre. Für manche unter uns dauert es vielleicht gar nicht mehr 80 Jahre oder 40 Jahre. Für manche ist vielleicht schon heute vorbei. Aber um das geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, wer der Herr des Lebens ist in unserem Leben. Und wer Geschichte schreiben darf mit diesem Leben. Und Herr Jesus, schenkt doch, dass unser Herz tiefe, tiefe Sehnsucht hat. Und das kannst nur du schenken, in tiefe, tiefe Sehnsucht. Auf das zuzuleben, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Auf die Herrlichkeit bei dir eines Tages. Und dass unser Leben dazu beitragen darf, dass andere Menschen in dieser Welt, ob es Witwen oder Waisen oder arme, alte, kranke, Drogensüchtige, Prostituierte, Analphabeten, Menschen, die ihr Leben überhaupt nicht auf die Reihe bekommen, dass es Menschen werden dürfen, die an unserem Leben sehen dürfen, du bist ein lebendiger Gott und du bist der, der gerne liebt, der gerne gibt, der gerne rettet, der gerne heilt, wenn sich nur Menschen gerne helfen lassen würden und gerne heilen lassen würden und gerne retten lassen würden. Und ich kann dich auch nur bitten, Herr, dass du mich jeden Tag neu rettest aus meiner eigenen kleinen Welt und mir die Augen aufmachst für Gottes neue, ewige, wunderbare Welt. Und so danke ich dir, dass wir in deinen Frieden in diesen Tag weiter hineingehen dürfen. Und du weißt, wer wir sind. Du weißt, wer heute Morgen hier ist und kämpft und ringt um den Sinn und Plan des Lebens. Schenk doch dieser Person diesen Mut, alles dir einfach zu übergeben, Herr. Das Leben, das Herz und ein Mensch werden zu dürfen, der nicht unter Umständen besser lebt, aber ein Mensch sein darf, der tief im Herzen wissen darf, ich bin ein geliebtes Kind des lebendigen Gottes durch das Blut Jesu. Amen.